In dem Moment ist auch keine Angst mehr tatsächlich. Wenn dir das wirklich klar wird, ich bin hier nur ein Teil von etwas unfassbar Großem und dass ich gar nicht verstehen kann, aber es ist überwältigend. Das ist vielleicht auch so ein Gefühl von Ehrfurcht, das einem die Angst nimmt. Es gibt in der Psychologie dieses dynamische Selbstbild. Da geht es darum, in jeder Situation, auch in schwierigen Situationen, interessant. Was kann ich lernen? Was kann ich mitnehmen? Wie kann ich es vielleicht beim nächsten Mal besser machen? Flipping pain into purpose. Also du kannst sozusagen da, wo es weh tut, da ist oft irgendetwas verborgen, was ein Wert für dich ist, wo es lohnt, mal genauer hinzuschauen. Weil da kann es sein, dass dein Leben vielleicht gerade nicht übereinstimmt mit diesem Wert, der dir eigentlich total wichtig ist. Ich finde das auch deshalb spannend, weil es für Angst die Definition gibt, die Überschätzung einer bedrohlichen Situation und die Unterschätzung der eigenen Fähigkeiten, diese Situation zu bewältigen. Und im Flow passiert genau das Gegenteil. Du hast das Gefühl, ich habe alles, was ich brauche. Meine Fähigkeiten reichen aus. Es ist eine Aufgabe, aber ich schaff's.
Moin und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und habe heute eine Folge für euch über das Thema Angst. Angst haben wir alle in gewisser Art und Weise. Die einen mehr, die anderen weniger. Bei einigen ist die Angst präsenter, bei anderen weniger. Die einen lähmt die Angst mehr, die anderen weniger. Aber haben tun wir sie alle, die Angst. Und das hat natürlich auch seine Gründe, denn Angst hat auch eine Funktion. Die Angst ist auch ein ganz bestimmender Faktor, wenn wir ans Abenteuer erleben denken, wenn wir an das Thema Mut denken und wenn wir an unsere persönliche Freiheit beziehungsweise an den Weg dorthin denken. Das ist alles enger miteinander verknüpft, als es manchmal auf den ersten Blick so scheint. Und genau deshalb habe ich mir heute jemanden geholt, der sich mit dem Thema Angst sehr gut auskennt, der gerade ein ganzes Buch über das Thema Angst geschrieben hat. Und wir werden heute feststellen, dass eine intensive Auseinandersetzung mit den eigenen Ängsten uns richtig weit nach vorne bringen kann und das Leben besser gelingen lassen kann. Ich habe heute Thorsten Glotzmann zu Gast, Thorsten G. Was es mit der Abkürzung des Nachnamens auf sich hat, das werdet ihr im Laufe des Gesprächs erfahren. Thorsten ist Journalist aus Berlin, macht unter anderem für Arte TV-Produktionen die Serie, die wunderbare Serie, guckt euch die mal an, Unhappy zum Beispiel, ist an der Produktion von Podcasts beteiligt und hat sich mit seiner Angst auseinandergesetzt. Die Angst ist ein Thema, die ihn privat, persönlich betrifft, seit Jahren, sein ganzes Leben, wie er sagt, und er hat sich auf die Suche gemacht nach einem besseren Umgang mit dieser Angst. Dabei ist er immer wieder auch auf die Natur, das Naturerleben gestoßen. Und das interessiert mich natürlich ganz besonders. Wir sprechen heute also über die Angst. Aber keine Sorge, das ist keine abstrakte Auseinandersetzung damit, sondern wir gehen auch immer wieder rein in Erfahrungen, die wir gemacht haben, in Praxisbeispiele. Und ich finde, das ist ein richtig schönes Gespräch geworden, das auf den ersten Blick gar nicht den Fokus haben mag auf Abenteuer, auf Reisen, wie die Gespräche es in diesem Podcast sonst oft haben, in dem aber so unfassbar viel Wertvolles drinsteckt, wie ich finde, für die Reise unseres Lebens und die vielen Unternehmungen, die wir sonst so planen, die wir machen, die wir gemacht haben oder in die wir hineingeraten werden, obwohl wir sie niemals geplant haben. Habt keine Angst, hätte ich jetzt fast gesagt, aber dass dieser Satz gar nicht so zielführend ist, auch das wird uns am Ende dieser Podcast-Folge klar sein. Werbepartner dieser Podcast-Folge ist wieder AG1. Die von WissenschaftlerInnen zusammengestellte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe in Pulverform. Vitamine sind da drin, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Antioxidantien, ein Pilzkomplex und insgesamt mehr als 70 Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln. AG1 ist ein grünes Pulver, dass ich seit einigen Wochen, Monaten, ehrlich gesagt schon, jeden Morgen mir anmische, einfach in ein bisschen Wasser, 300 Milliliter, und dann trinke. Gibt mir ein gutes Gefühl, gibt mir Energie und lässt mich gut in den Tag gehen. Und wenn ich es morgens mal vergesse, dann nehme ich es abends und gehe gut ins Bett. Es ist natürlich nicht so, dass AG1 eine gesunde, ausgewogene Ernährung ersetzt. Aber es fühlt sich für mich nach einer richtig guten Ergänzung an. Und es ist dann doch so, dass es mir ein gutes Gefühl gibt, wenn ich es mal nicht schaffe, mich so optimal zu ernähren oder zum Beispiel unterwegs bin. Ich war eingangs, und das sage ich ganz ehrlich, sehr skeptisch, was AG1 betrifft, und habe mich aber darauf eingelassen, das einfach mal auszuprobieren. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, mal jenseits aller wissenschaftlichen Studien und Erkenntnisse und Meinungen wirklich zu sagen, ich probiere es mal aus, ob es mich individuell weiterbringt und mir was gibt. Und den Eindruck habe ich wirklich bei AG1, dass ich es lieber trinke jeden Tag, als dass ich es nicht trinke. Wenn ihr das auch ausprobieren möchtet, dann findet ihr alle Infos unter drinkag1.com/frei raus. Und dort bekommt ihr bei eurer Erstbestellung auch einen gratis Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 sowie 5 Travel Packs gratis dazu. Und diese Travel Packs, die sind wirklich sehr, sehr praktisch, weil ihr mit denen ja AG1 einfach mitnehmen könnt und da keine große Tüte oder einen großen Behälter braucht, sondern einfach so ein kleines Pack habt. Das könnt ihr tageweise natürlich abzählen für eure nächste Outdoor-Unternehmung. Den Link, den ich gerade genannt habe, und weitere Infos zu AG1 findet ihr auch in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Thorsten, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr schön, dass du hier bist, dass du den Weg hergefunden hast in das Frei-Raus-Studio nach Hamburg. Ich bin über dein Buch gestolpert, was jetzt gerade erschienen ist. Herr G. hat Angst. Du heißt Thorsten Glotzmann. Da liegt natürlich die Vermutung nahe, dass das doch ein bisschen was auch mit dir zu tun hat. Der Herr G., sprechen wir gleich nochmal drüber. Ich fand das Buch deshalb so interessant, weil ich schon geahnt habe, dass es vielleicht ein paar Parallelen gibt zu den Themen, mit denen ich mich so beschäftige. Und das liegt ja gar nicht auf der Hand, dass das Thema Angst was mit draußen, Outdoor, Entdecken, Abenteuer zu tun hat. Aber als ich dein Buch dann gelesen habe, habe ich nochmal viel mehr dieses Gefühl gehabt, so wow, total viele Parallelen. Und da liegt ja die Vermutung nahe, dass es jetzt bei deinem Buch um mehr als Angst geht und vielleicht auch bei meinem Buch um mehr als nur die Kraft des Draußen, um irgendwie so ein größeres Ding nochmal, so ein größeres Thema. Würdest du dem zustimmen? Und wenn ja, was wäre das für ein Thema?
Ja, das finde ich interessant, weil ich auch den Eindruck hatte, dass es beim Thema Angst, also dass das Thema Angst irgendwie zu größeren Fragen des Lebens führt. Zu existenziellen Fragen eigentlich. Ne? Also wie will ich eigentlich leben? Und was bedeutet dieses Leben? Wie kann ich es gut leben? Was bedeutet auch der Tod? Was bedeutet, wenn es zu Ende geht? Was macht mir da eigentlich Angst? Und ich glaube, dass in der Angst eben ja so ein Bedürfnis steckt, ein gutes, stimmiges Leben zu führen. Und ich glaube, genau, deswegen war auch die Idee, eine größere Geschichte zu erzählen, die ja, über sozusagen über das Abarbeiten von Angststrategien hinausgeht. Also deswegen auch als Reise und deswegen glaube ich auch die Parallele zu dir und deinem Buch, weil es eigentlich wie eine Abenteuerreise funktioniert, ne? Und am Ende auch sozusagen der Versuch, das Leben selbst als Abenteuerreise zu betrachten.
Also deine Suche nach Antworten sozusagen oder nach den, ja, nach dem, was die Angst eigentlich ist und wie wir vielleicht mit ihr umgehen können. Als Reise begriffen, als Abenteuer, als, ja, wenn wir so wollen, auch ein Stück weit Heldenreise, auch wenn du dich vielleicht selbst nicht als Held so siehst, ja, ja, und auch ich das nicht tue, aber diese Heldenreise, die ist ja oft Grundlage vieler Geschichten, die wir einfach kennen und letztlich auch unseres Lebens, dieses losziehen irgendwann, aufbrechen und nach Antworten suchen auf die Fragen, die dann zwangsweise kommen.
Genau, ja, total. Also und ich finde, das ist eine sehr hilfreiche Perspektive, also das Leben so zu betrachten, also als wäre ich der Held meines Lebens, also nicht um mich zu heroisieren oder so, sondern ich betrachte meine Figur und auch mich als eigentlich fast so tragisch-komischen Helden, der eben auch stolpert, der mal vom Weg abkommt, der sich irrt und dann versucht, wieder zurückzufinden, der Fehler macht. Das gehört alles dazu. Und ich finde, das ist das Leben. Und wir sind geschichtenerzählende Wesen. Und wir können unser Leben am besten begreifen, wenn wir es in Geschichten packen. Und wir erzählen uns ja alle ständig Geschichten und stiften auch Sinn mit diesen Geschichten. Und deswegen glaube ich, genau, ist es so sinnvoll und wichtig für uns, so Abenteuergeschichten zu erzählen. Mhm. Und unser Leben auch so zu begreifen.
Ja, uns da auch im Mittelpunkt dieser Geschichte zu sehen. Ich finde, das ist durchaus legitim, weil es ja auf uns ankommt. Also weil wir ja handeln müssen, weil wir was tun müssen, um voranzukommen, um diesen ein Elixier, was auch immer das dann ist, ja, und wenn es das denn überhaupt gibt, aber irgendwann eine Erkenntnis mitzunehmen, mitzubringen, wieder nach Hause, an den Ort, von dem wir aufgebrochen sind und ja, ein Stück weit schlauer vielleicht zu sein oder erfahrener oder reicher, als wir aufgebrochen sind.
Ja, ja, das finde ich interessant. Also ich habe im Buch auch, also ich habe als Kind immer die Janosch-Geschichten gehört und ne, dieses der kleine Tiger und der kleine Bär brechen auf nach Panama und machen diese lange Reise und merken gar nicht, dass sie am Ende eigentlich wieder da sind, wo sie am Anfang waren, ne? Also wieder zum Ausgangspunkt zurückgekehrt sind, aber um so viele Erfahrungen reicher und um so viele Erkenntnisse reicher. Und ich fand das irgendwie immer schön als Bild, dass man am Ende doch wieder da ankommt, wo man losgegangen ist, aber es brauchte die ganze Reise mit all den Irrungen und Wirrungen und mit all den Schwierigkeiten, die zu überwinden waren, um sozusagen vielleicht am Ende noch besser wertschätzen zu können, wovon man eigentlich losgegangen ist.
Ja, das lässt sich ja auf ganz viele verschiedene Ebenen heben. Ist total vielschichtig. Wir können ja, wenn wir unser Leben als Heldenreise begreifen, dann sind wir auch irgendwann wieder da, wo wir losgelaufen sind, nämlich ja, nicht mehr da. Ne?
Ja, so. Absolut.
Und das ist dieses Beschäftigung mit dem Tod.
Ja,
ja auch. Was,
genau.
Ja, was ist dann passiert oder was haben wir dann gemacht in der Zeit? Ne?
Genau. Und ich fand auch noch spannend, was du gesagt hast, dass der Held ist ja handlungsmächtig. Der ist nicht nur ausgeliefert. Zwar auch, klar. Wir können nicht einfach frei über alles entscheiden, was uns so widerfährt. Also auf Reisen gibt es viele Dinge, die wir nicht kontrollieren können, die völlig außerhalb unserer Gewalt sind. Viele Dinge, die schiefgehen können, die sich uns in den Weg stellen. Und trotzdem gibt es Gestaltungsmöglichkeiten und der Held kann versuchen, irgendwie zumindest eine innere Haltung zu den Dingen zu entwickeln und irgendwie ja damit umzugehen. So, er ist nicht nur passiv, er macht auch Dinge. So, das finde ich schön.
Ja, und er ist auch nicht völlig auf sich allein gestellt. Ja? Wir kennen in diesen Heldengeschichten ja immer auch die Rollen von Mentoren,
ja,
von Menschen, die in irgendeiner Form weise Ratschläge geben oder auf andere Weise Begleiter und Begleiterinnen.
Gefährten,
Gefährten.
Genau. Ja. Ja, das finde ich total schön auch. Genau, das trifft das auch, weil kein Held kann allein. Das ist ja so, man hat vielleicht die Idee, dass ein Held irgendwie alleine es schafft und irgendwie mutig ist und niemanden braucht, aber das ist so nicht. Das ist ja auch im Leben so nicht. Wir alle können nur irgendwie, weil wir andere haben, die uns irgendwie helfen, die uns Tipps geben, Rat geben, ja, uns irgendwie in schwierigen Momenten unterstützen, für uns da sind. Genau, absolut. Dass jeder Held braucht viele, viele Gefährten.
Warum hast du das Thema Angst gewählt, um dich diesem größeren Thema, dem, ich sag mal jetzt mal, gelingenden Leben zu nähern?
Das hat sich bei mir aufgedrängt, weil ich die Angst so ein bisschen als Lebensthema begreife, weil ich irgendwann gemerkt habe, das ist das Thema, das sich durch mein Leben zieht. Ich bin damit geboren und sie war irgendwie immer da und hat vieles irgendwie überlagert oder hat mein Leben schon auch in gewisser Weise immer mitbestimmt oder zumindest oft verdunkelt. Und ich, ja, habe irgendwie in vielen Stationen meines Lebens gesehen, dass ich mich irgendwie mit ihr auseinandersetzen muss, weil sie einfach so monströs ist. Wie so ein Ungeheuer, das eigentlich nie von meiner Seite gewichen ist. Deshalb war es irgendwie fast eine innere Notwendigkeit, auch über sie zu schreiben. Weil Schreiben für mich auch immer etwas war, was mir geholfen hat, was die Dinge handhabbarer gemacht hat. Also ich brauchte das Schreiben immer und ich habe immer geschrieben. Und irgendwann war diese Geschichte da und ich dachte, das ist jetzt ein Buch, so, aber ich habe sozusagen nicht den Vorsatz gehabt, so, jetzt setze ich mich hin und setze mich mit der Angst auseinander, sondern sie ist immer da. Es ist sozusagen eher ein innerer Drang, eine innere Notwendigkeit gewesen, es zu tun.
Du bist mit der Angst geboren,
Hast du gesagt, dass ja schon mal eine Frage ist, ist Angst angeboren, wenn sie da sind? Oder was meinst du, wenn du das sagst?
Genau, ich glaube, wir alle sind ja ein Stück weit mit der Angst geboren. Sie ist ja in uns. Wir alle haben diesen Angstmechanismus in uns. Wir alle haben die Amygdala, die im Gehirn eben Angst und Emotionen steuert. Das ist ja auch ein evolutionär bewährter Schutzmechanismus. Also wir brauchen die Angst ja auch, weil sie uns schützt, weil sie uns vor echten Gefahren schützt. Die wird aber dysfunktional, wenn sie sozusagen zu so einer allgemeinen, Freud würde sagen, so zu einer frei flottierenden Ängstlichkeit wird, die sich über alles drüber legt. Ja, ich habe das irgendwie immer so als wie so eine Brille empfunden, die man nicht ablegen kann, die aber alles verdunkelt und wodurch man die Welt so wahrnimmt als einen bedrohlichen Ort, als einen grundsätzlich bedrohlichen Ort voller Gefahren, die jederzeit und ohne Vorwarnung zuschlagen können. Und deswegen würde ich, glaube ich, auch irgendwie diese Angst unterscheiden von der Furcht vor bestimmten Dingen. Und sozusagen diese Angst, die ich meine und von der ich erzähle, ist diese unbestimmte allgemeine Angst. Bei der Frage, wo kommt die her, die ist nicht einfach zu beantworten. Also ich glaube, nichts hat nur eine Ursache. Und ich kann es auch für meine Lebensgeschichte nicht eindeutig belegen. Das war der Punkt, an dem die Angst in mein Leben gekommen ist. Das ist nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube, es hat viel mit Gewohnheit zu tun, dass ich es mir zu einer Angewohnheit gemacht habe, zum Beispiel eben Angstgedanken zu denken, weil das bedeutet ja auch, also diese Fähigkeit, Dinge vorauszuberechnen, vorauszuplanen, ist ja hilfreich auch. Aber ich glaube sozusagen, dieses alle Katastrophenszenarien, alle möglichen schlimmen Dinge, die passieren könnten, durchzudenken, vorauszuberechnen, das habe ich mir zu einer Angewohnheit gemacht, weil ich mir, glaube ich, da eingebildet habe, dass es mich schützt. Und ich glaube, das ist dysfunktional. Ich glaube, dass sozusagen, es ist fast wie eine self-fulfilling prophecy. Also wenn da nichts passiert, denkst du, ah ja, ich bin ja deshalb erfolgreich gewesen, weil ich mir diese Gedanken vorher gemacht habe, weil ich alles durchdacht habe, alle Katastrophenszenarien, alles, was hätte passieren können, vorausgesehen. Deshalb ist nichts Schlimmes passiert. Das ist, ja, deswegen meine ich, das ist eine self-fulfilling prophecy. Also die ist, du kommst da eigentlich nicht raus. Und irgendwann musst du einsehen, das verzehrt so viel Lebensenergie. Wenn ich immer alles durchdenken muss, ab einem bestimmten Punkt muss ich auch einfach lernen zu vertrauen und aufhören zu kontrollieren oder alles kontrollieren zu wollen. Das zweite, glaube ich, wenn ich mich frage, wie hat das eigentlich angefangen, ist, dass ich schon überlegt habe, naja, wie bin ich, wie sind wir eigentlich aufgewachsen? Und da glaube ich schon, dass wir sehr in so einem Wettbewerb aufgewachsen sind. Mit so einem Leistungsprinzip. Also man muss irgendwie Leistung bringen, um sich zu bewähren, um zu bestehen, um sich gegen andere durchzusetzen. Und dass mir das, wie glaube ich vielen anderen auch, schon früh vermittelt wurde in der Schule, irgendwie auch im Fußballverein, so wer vielleicht Leistungssport gemacht hat, kennt das so, ne? Du musst dich eben durchsetzen. So. Und das ist auch nicht per se schlecht. Ich glaube nur sozusagen, dass das manchmal übertrieben wurde und dass dieser Druck, mit dem gearbeitet wird, dazu führt, dass du halt immer die Angst hast, durchzufallen, zu versagen, auszurutschen und irgendwie ausgewechselt zu werden, von der Schule zu fliegen und so. Und so zieht sich das so durch die verschiedenen Stationen des Lebens. Also das sind für mich so zwei wichtige Erklärungen, wie so eine übertriebene, übersteigerte Angst eigentlich entstehen kann. Also sie wird einfach genährt durch diese Leistungsgesellschaft, durch diese Wettbewerbsgesellschaft. Und irgendwann, ja, hast du sozusagen diese Stimmen der Autoritäten, die dir sagen, die Druck machen und die sagen, du musst, im Kopf, so als internalisierte Stimme. Und diese Stimme kriegst du irgendwie nur noch schwer los. Das ist die dann auch gerne innerer Kritiker genannt wird oder innerer Diktator oder inneres Gericht, die dir dann sagt, ja, du musst dich anstrengen, so gib dir mal mehr Mühe, das wird so nix, das reicht so nicht. Pass auf, dass du keinen Fehler machst, und mit der hat man dann irgendwie zu tun. Und genau, das sind so, glaube ich, meine Erklärungen dafür, wie die Angst entsteht und gedeiht.
Wir hatten hier vor ein paar Monaten jemanden zu Gast, das ist Sabine Kügler. Sabine ist total spannend, als Kind groß geworden im Dschungel von Neuguinea, also wirklich tief im Dschungel, völlig entfernt von der Zivilisation. Und lebt mittlerweile aber in Deutschland, in der westlichen Welt wieder, und hat so einen ganz guten Blick auf diese zwei Welten, die es ja wirklich sind. Und die hat so beschrieben, dass um im Dschungel zu überleben, musst du unsichtbar sein. Und um hier in unserer Gesellschaft zu überleben, musst du sichtbar sein. So, du musst um alles in der Welt sichtbar sein. Und wenn du das nicht bist, dann ja, fällst du durch und dann entstehen natürlich solche Dinge wie Ängste leichter, als wenn du in einem, ja, ich sag mal, in einem Lebenskonzept verortet bist, wo das hat alles Vor- und Nachteile, das hat sie auch sehr schön beschrieben, aber wo dann ganz klar auch deine Rolle ist und wo du eigentlich so untertauchst als Individuum. Also das ist das, was du dann eben nicht hast, diese Selbstverwirklichung, aber du wirst im Prinzip als Individuum unsichtbar und dadurch hast du aber eine totale Sicherheit, auch A, in dieser Gemeinschaft. Und B, ist es natürlich im Dschungel so, dass, ja, wenn du da jagen gehst oder so, da geht es auch nicht darum, sichtbar zu sein, sondern unsichtbar zu sein, damit du da erfolgreich bist.
Spannend, ja. Ja, vor allem, ich frage mich das oft, wir haben ja trotzdem das Bedürfnis, uns auszudrücken, individuell zu sein und auch uns zu verwirklichen. Und ich würde das nie sagen, das sollte weg. Gar nicht. Also individuelle Freiheiten sind super wichtig für uns und diese Möglichkeit, sich zu entfalten, unbedingt. Ich glaube nur sozusagen dieser etwas übersteigerte Individualismus, dass man sagt so, du musst dich, also ich habe oft gehört so, du musst dich zur Marke machen oder so, später dann auch im Studium so. Und ich dachte immer, warum? Also warum muss jeder, wie du auch sagst, in diese Sichtbarkeit, warum muss jeder zu so einem Ich werden? Also zu so einem übertrieben großen Ich? Ich glaube, da verändert sich vielleicht auch gerade was, dass das zumindest vielen klarer wird gerade, dass das vielleicht nicht der Weg ist, der zum Glück führt und dass es vielleicht auch ein Weg ist, der oft mit Angst verbunden ist. Also für mich ist das tatsächlich so. Ich, Angst, Enge, das passt irgendwie alles ganz gut zusammen. Und wenn du gerade, wie du auch beschreibst, mit diesem Moment im Dschungel oder im Wald, ne, ich glaube, das ist ein Ort auch, wo das Gegenteil passiert, wo wir uns wo wir so ein bisschen vielleicht auch mit unserer Umgebung verschmelzen, wo das Ich kleiner wird und wir uns auch aufgehoben fühlen in etwas Größerem und das ist auch etwas, wo Angst dann extrem zurückgefahren wird oder wo Angst kleiner wird, einfach eben weil auch so eine Weite entsteht, weil dir bewusst wird, ah, ich bin Teil von etwas so Großem und in dem Moment ist auch keine Angst mehr tatsächlich, wenn dir das wirklich klar wird, ich bin hier nur ein Teil von etwas unfassbar Großem und dass ich gar nicht verstehen kann, aber es ist ja, es ist überwältigend. Das ist vielleicht auch so ein Gefühl von Ehrfurcht, das einem die Angst nimmt, ja.
Das beschreibst du ja auch ganz explizit in deinem Buch, ne? Dieses Gefühl in der Natur.
Ja.
Ich fand es ganz schön, du schreibst auch, und das ist eine weitere Parallele von einem Film, glaube ich, in dem es so um das Universum, den Kosmos geht,
ja,
wo auch nochmal deutlich wird, oh wow, wie riesig ist es eigentlich? Und ich habe in meinem Buch tatsächlich auch kurz eine kleine Geschichte drin von einem Besuch im Planetarium mit meiner Familie, spannend, wo ich ein ganz ähnliches Gefühl hatte.
Ja.
So dieses, also das haben wir natürlich unterm Sternenhimmel, wenn wir da draußen irgendwo liegen. Und ich mache das ja gerne, dass ich nachts draußen schlafe oder so, und dann bist du unter dem Sternenhimmel und hast dieses Gefühl. Und kurz darauf waren wir dann im Planetarium und haben auch eine Vorstellung gesehen über ja die Galaxien. Und dann flogst du da so raus aus diesem Fokus Erde, ja, und dann raus und immer größer und Milchstraße und noch weiter und noch weiter und noch weiter. Und ich bin da raus mit dem Gefühl, es wäre ja völlig merkwürdig, wenn es nicht doch noch irgendwo eine andere Erde gäbe oder andere Menschen oder keine Ahnung, was auch immer da noch ist, aber es ist ja so riesig groß. Und wie toll eigentlich, dass wir Teil davon sein dürfen. Also so Stück weit eine Dankbarkeit natürlich, eine Ehrfurcht, aber dann ist es wahrscheinlich auch so eine Erleichterung, weil ich muss jetzt auch nicht die Welt retten. Ich bin einfach glücklich, dass ich hier dabei sein darf.
Ja. So, man guckt irgendwie darauf und wundert sich einfach und ist erstaunt. Und dieses Wundern und Erstaunen, das sind auch Emotionen, die der Angst entgegenwirken können. Und genau das, was du beschreibst, das habe ich auch gemacht. Also ich bin auch dann ins Planetarium gegangen, habe mir diese Sternenstunde angeschaut, habe auch zum Beispiel, ne, wenn du dir die Aufnahmen des James Webb Teleskops, ist es das James Webb, ich glaube, also das letzte große Teleskop, das sie in den Weltraum geschossen haben, beeindruckend. Und diese Aufnahmen zu sehen, wie unfassbar, oder auch zu überlegen, was ist das eigentlich? Unendlichkeit. Also wenn das Universum wirklich in die Unendlichkeit expandiert, was bedeutet das? Und diese Aufnahmen zu sehen, wie schön die sind. Und das hat was unfassbar Beruhigendes. Im letzten Jahr habe ich zwei Meditationsretreats gemacht, die waren an einem Waldrand. so wirklich auch sehr naturnah und man konnte viele Spaziergänge machen und ich habe dann auch mich nachts hingesetzt und in meinen Sternenhimmel geguckt und mir diese Fragen gestellt und mich einfach gewundert und irgendwie, ja, hat das eine unfassbare Wirkung.
Ich würde gerne mit dir noch so ein paar Begriffe oder Aspekte durchgehen, die du aufnimmst in deinem Buch, die ich sehr, sehr spannend finde, weil es, glaube ich, auch bei denen so einen Bezug gibt zum Entdecken, zum Abenteuer und zur Natur auch, zu diesem Gefühl. Vorher aber nochmal die Frage, ich habe es vorhin schon gesagt, das Buch heißt Herr G. hat Angst. Es ist die dritte Person, es ist nicht ich habe Angst. Ja? Wie kam es dazu? Warum hast du diesen Modus gewählt, über dich in der dritten Person zu schreiben? Weil das tust du ja sehr offensichtlich und das ist auch kein Geheimnis.
Nee, das ist kein Geheimnis. Guter Freund von mir hat immer gesagt, also wenn du dich da verstecken willst, das ist kein gutes Versteck. Herr G. ist ziemlich offensichtlich so. Ich habe das einmal gemacht, also es war irgendwie erstmal was ganz Intuitives, weil ich gemerkt habe, oder für mich ist oft wichtig, wie muss das klingen, und irgendwie war dieser Sound für mich ganz wichtig. Ich habe irgendwie, diese Perspektive war von Anfang an klar. Ich glaube aber, dass es genau damit zu tun hat, dass ich eben nicht ich sagen wollte, weil dieses Ich eben wieder in so eine Enge führt. Und ich wollte ja genau raus aus dieser Enge. Ich wollte in Weite. Und ich habe immer alles gesucht, in diesem Buch habe ich immer überall Situationen gesucht, die Weite erzeugen. Und ich glaube, dass diese Erzählperspektive in der dritten Person Weite erzeugt und mir erlaubt, der Beobachter meines eigenen Lebens zu sein. Also ich schaue auf meine Figur und auf mich, als wäre ich mein Beobachter oder so ein Erzähler. Der guckt da von oben drauf und schaut sozusagen, ich schaue mir zu, wie ich die Dinge so mache und schaue auch der Angst zu, wie sie so durch mein Leben wütet. Und das allein hat schon was Befreiendes, in die Distanz zu gehen und von oben drauf zu gucken.
Dieses Weitererzeugen ist mir auch aufgefallen, sogar, du sprichst davon, wenn Muskeln verkürzen. Und diese Muskeln zu dehnen, also wirklich den Körper ganz praktisch zu stretchen, dass auch das Weitererzeugen, dass auch das, was mit dir gemacht hat.
Das ist total interessant. Kann ich mir gar nicht so richtig erklären, aber ich habe das von sehr, sehr guten Yoga-Lehrern gelernt, dass sie mir gesagt haben, hey, du musst dir jeden Morgen, nimmst du den Gurt und dehnst. Das hat erstmal irgendwie dazu geführt, dass ich keine Rückenschmerzen mehr hatte und hat eine unglaubliche Weite im Körper erzeugt. Also ich weiß nicht, das kennen vielleicht Leute, die auch mal wirklich ein paar Tage lang jeden Tag Yoga gemacht haben oder ne, dieses Gefühl, das entsteht, wenn du wirklich auf der körperlichen Ebene dich streckst, dehnst, Weite erzeugst, das wirkt einfach auch auf deine Psyche. Plötzlich hast du das Gefühl, einfach in einem weiteren Raum zu leben, in einem helleren Raum, so. Beeindruckend, ja.
Ja, also das mit dem Dehnen kann ich gut nachvollziehen, weil ich auch lange laboriert habe an Problemen im unteren Rücken.
Ja.
Und vieles ausprobiert habe und am Ende hat mir geholfen, das regelmäßige Dehnen, aber wirklich auch über einen längeren Zeitraum, das aufzumachen, ne, diese Weite da reinzubringen. Und ich glaube, dass das ganz oft viel mehr helfen kann, als irgendwelche Spritzen reinzujagen.
Absolut. Ja. Ich glaube schon, also ich bin keine Sportwissenschaftler, aber das aus eigener Erfahrung kann ich sagen, und ich empfehle das auch immer allen meinen Freunden, die sagen, oh, hier tut's mir weh und so, dehn dich, wirklich. Das wird oft vergessen. Und ich mach's jeden Morgen. Ich leg mich jeden Morgen auf meine Matte und dehne. Jeden Morgen. Und das ist leider musst du es wirklich jeden Tag machen und leider auch sehr, sehr lange. Also eigentlich schon eine halbe Stunde oder so.
Weil es ja oft Jahre gedauert hat, dich in diese Situation rein zu manövrieren oder den Körper, und dann brauchst du auch ein bisschen, um das wieder aufzubrechen.
Genau. Ja. Gerade Leute, die viel Sport gemacht haben oder, keine Ahnung, ich habe 15 Jahre lang Fußball gespielt und dann verkürzt sich die Muskulatur.
Ja, oder das Sitzen natürlich. Wie gesagt, ein paar Begriffe würde ich mit dir gerne mal so durchgehen. Zum Ersten eine kurze Einleitung. Ich bin irgendwann mal über ein Schild gestolpert, das war im Schanzenviertel, hing in so einem Schaufenster. Und da war es, und zwar so ein türkisfarbenes Schild, so ein quadratisches, und da stand groß drauf gedruckt, Make Today Absolutely Amazing. Und das ist ja so ein Spruch, da läufst du vorbei und denkst erstmal so, ja stimmt, ich muss mal, also Carpe Diem. Ne? Und dann habe ich drüber nachgedacht, als ich weitergegangen bin, und gesagt, nee, das ist ja, eigentlich ist das genau der Ausdruck von dieser Leistungsgesellschaft, die auch du auch schon beschrieben hast. Dieses, ey, jetzt muss jeder Tag nicht nur irgendwie nutze den Tag, Carpe Diem, ist ja was anderes als Make Today Absolutely Amazing. Und ich bin dann zurückgegangen, habe dieses Schild gekauft, eigentlich als Mahnmal, so dafür zu sagen, nee, genau das will ich eigentlich nicht. Und habe das teilweise auch in Vorträgen dabei gehabt. Ich sage, Leute, darum geht's eigentlich nicht, jeden Tag Absolutely Amazing zu machen. Und ich musste an dieses Schild denken, als du schreibst in dem Buch von dem Good Enough Life. The Good Enough Life ist so ein Begriff, den es offenbar gibt, den jemand geprägt hat. Was hat es damit auf sich?
Ja, The Good Enough Life ist ein Buchtitel von Avram Alpert. Das ist ein schönes Buch, kann ich empfehlen. Und der beschreibt damit, dass er bezieht sich hauptsächlich auf Amerika, ne? Aber von da kennen wir das ja auch, dieses dass jeder irgendwie excellent sein soll, also dass dieses Außergewöhnliche, dieses Einzigartige, so dass uns extrem unter Druck setzen kann. Und er versucht, dem etwas entgegenzusetzen, the good enough life, dass das mit berücksichtigt, dass unser Leben eben nicht, ja, dass es einfach, ne, in unseren Beziehungen, dass es Konflikte gibt, dass wir uns oft unglücklich fühlen, dass wir vielleicht ängstlich sind und diese Sachen einfach zum Leben dazugehören. Und dass wir nicht erwarten dürfen, dass jeder Tag außergewöhnlich ist. Oft ist es ja so, wenn die Leute dann einen Urlaub buchen, ne? Dann gehen die mit der Erwartung dahin, dass das jetzt ganz außergewöhnlich werden soll. Und sind dann damit unglaublich unglücklich, weil der Urlaub dann anders kommt. Oder wenn du, ich glaube, das ist sogar etwas, was, wenn man wirklich sich auf Reisen einlässt, was man auf Reisen wirklich lernen kann, dass es einfach Tage gibt, das läuft nicht gut. So, es passieren Dinge, die du nicht vorausgesehen hast. So, und The Good Enough meint eigentlich genau das. Ich finde mich damit ab, dass das Leben oft irgendwie schlecht läuft oder dass es einfach Dinge gibt, die mir nicht so in den Kram passen. Dass ich mich mit jemandem streite, dass mir jemand irgendwas Blödes sagt, dass ich selber irgendwie mich in irgendwas verstricke.
Wenn du das so erzählst, ist es natürlich ein schmaler Grat, weil auch schnell das durchkommen kann, so, ja, ist meine Aufgabe im Leben, ist halt, ich bin hier und es ist halt jetzt nichts Besseres, ja. Aber das ist ja nicht gemeint, sondern ich muss denken an, ja, so ein, was ich auch oft mir sage oder auch schon irgendwo geschrieben oder geteilt habe, was aber auch nicht meine Erfindung ist, dieser Gedanke, das Beste aus dem zu machen, was du hast, da, wo du bist. So, das Beste zu machen, aber nicht im Sinne von immer total optimieren. Also nicht perfekt, nicht immer perfekte Lösungen zu finden, zu erwarten, zu wollen, sondern halt die beste Lösung für den Moment, mit dem, was du hast, da, wo du bist, in der Situation. Und das bedeutet ja nicht zu sagen, ja, jetzt kann ich eh nichts mehr machen, jetzt ist auf ewig das hier meine Situation.
Ich finde das, ja, genau. Und ich finde, es ist, der Unterschied ist auch nicht zu sagen, so, du bist perfekt, sondern du bist gut genug. So, erstmal, davon gehst du aus. Und jetzt wirst du ganz viele Fehler machen im Leben. Die werden passieren. Das heißt aber nicht, dass du nicht gut genug bist, sondern das heißt, also ich finde immer schön den Satz, Fehler sind interessant. Es gibt in der Psychologie dieses dynamische Selbstbild von Carol Dweck ist das. Da geht es darum, in jeder Situation, auch in schwierigen Situationen, immer darüber nachzudenken, interessant, ich habe einen Fehler gemacht, was kann ich daraus lernen? So. Statt zu sagen, also dem gegenüber steht das statische Selbstbild, das zeigt so, oh, ich bin hier in meiner Situation eingesperrt, ich kann da eh nichts machen, ich komme hier nicht mehr raus, genau. Und immer zu versuchen sozusagen auch in Situationen, die schwierig sind, ja, interessant, was kann ich lernen, was kann ich mitnehmen, wie kann ich es vielleicht beim nächsten Mal besser machen und sich nicht zu ohrfeigen dafür, dass Dinge nicht gut gelaufen sind, finde ich total hilfreich. Also ich finde dieser Satz sozusagen statt, wie war der Satz auf dem Schild?
Make today absolutely amazing.
Ja, ich glaube, besser wäre der Satz, mistakes are interesting. Eben Interesse zu haben für die Unzulänglichkeiten des Lebens. Das ist viel spannender, als sozusagen zu gucken, was alles amazing ist. Natürlich ist es wichtig, auch sozusagen das Gute im Leben wertzuschätzen und auch zu sehen, was alles gut ist. Aber sozusagen statt nach dem Einzigartigen, dem Außergewöhnlichen, nach der Exzellenz zu streben, auch sozusagen zu sehen, ja, Fehler, Unzulänglichkeiten, gehört alles dazu, Unvollkommenheiten, wir sind alle unvollkommen und das können wir nicht ändern und das ist irgendwie auch interessant.
Das ist ja was wir von klein auf haben und was gerade in einem Kindesalter und jugendlichen Alter ja total prägend ist, dass du entdecken willst, dass du rausfinden willst, was kann ich eigentlich, dass du auf die Schnauze fällst und guckst, wie mache ich es besser. Das ist ja das, was uns dann dahin bringt, ja, ins Erwachsenenalter, wo wir dann denken, ja, jetzt sind wir bereit fürs Leben und dann hört es oft so ein bisschen auf.
Ich finde es spannend, ich habe selbst noch keine Kinder, aber ich habe einen Neffen seit einiger Zeit und das war unglaublich schön, ihn beim Aufwachsen zu sehen und mit ihm Sachen zu machen. Wir können unglaublich viel davon lernen, weil das sind Dinge, die wir irgendwie verlernt haben oder die uns aberzogen wurden. einfach genau mit einer Neugier in die Welt zu gehen, irgendwie auch Dinge so zu sehen, als sehen wir sie zum ersten Mal. Also es gibt im Buddhismus diesen Begriff Beginner's Mind. Du gehst hinaus in die Welt und musst gar nicht immer das, auch da, du musst nicht immer das außergewöhnliche Reiseziel suchen, du musst nicht immer bis ans andere Ende der Welt fliegen. Das finde ich auch schön an diesem Ansatz des Mikroabenteuers, ne? Also dieses, manchmal liegen die Dinge vor der Haustür und du musst eigentlich nur sozusagen schauen, dass du mit frischem, unvoreingenommenen Blick drauf guckst. Und dann erschließen sich Dinge plötzlich ganz anders. Dann musst du wirklich gar nicht so weit gehen und gar nicht so außergewöhnlich denken, sondern manchmal siehst du dann das Außergewöhnliche im ganz Kleinen, ja. Und
Ja, dieser Beginner's Mind ist ein weiterer Begriff, den ich tatsächlich auch mit dir besprechen wollte, hat ja auch wieder was Kindliches. Ne? So dieses, ich weiß noch nicht alles, ich habe noch nicht 1000 Sachen gesehen, aber ich laufe jetzt erstmal mit staunenden Augen und mit vielen Fragen los und dann gucke ich mal, was ich da entdecke. Wenn wir das jetzt nochmal konkret wieder auf die Angst beziehen, was bedeutet denn das? Bedeutet das wirklich auch ein unvoreingenommener Blick auf die jeweilige Angst oder die Art, wie sie sich gerade äußert im Alltag?
Ja, genau. Man kann das tatsächlich auf die Angst übertragen. Das wird auch sozusagen, das wird auch empfohlen von Psychologen oder Neurowissenschaftlern zum Teil, dass einfach, probier doch mal die Neugier anzuwenden oder diesen neugierigen, unvoreingenommenen Blick auf die Angst. Das führt nämlich dazu, dass du erkennst, Angst ist etwas wie Wetter, also wie zum Beispiel Wolken oder so. Das kommt und geht. Das ist nichts, das für immer da bleibt. Und du kannst es irgendwie beobachten und musst es auch gar nicht so persönlich nehmen. Also du musst die Angst gar nicht unbedingt immer auf dich beziehen, sondern du kannst eigentlich so, als würdest du im Himmel den Wolken dabei zuschauen, wie sie irgendwie von links nach rechts ziehen. So kannst du auch der Angst hinterher schauen oder dabei zuschauen, wie sie vorbeizieht. Oder, keine Ahnung, du sitzt an einem Fluss und schaust, wie so ein Laubblatt an dir vorbei fließt. Und genau so auf die Angst zu gucken, ist unfassbar hilfreich. Und nicht gleich zu bewerten und zu kommen mit, das darf nicht sein und die muss jetzt weg und diese Bewertungen, die dann kommen, sondern ganz wertungsfrei, einfach möglichst urteilsfrei, vorurteilsfrei und unvoreingenommen draufzuschauen. Ja. Ich glaube, das ist am Ende wahrscheinlich die hilfreichste Methode, um die Angst aufzulösen. Einfach akzeptieren, dass sie da ist und sie kommt und geht, wie alles kommt und geht. Wir können nichts festhalten, es geht vorbei.
Ja, da hilft die Natur tatsächlich oft, um gerade solche Bilder auch zu finden, ne? Ja. Die uns dann auf einmal einleuchten. Ja, weil das die Natur einfach was ist, was auch funktioniert. Also ich glaube, den Satz habe ich auch in meinem Buch geschrieben, ist ein Zitat von jemand anderem. Alles, was in der Natur ist, das funktioniert, weil sonst wär's da nicht.
Ja, genau, natürlich.
Und da können wir total viel von lernen.
Absolut. Ja. Wir sind ja Natur. Also wir sind ja irgendwie eingebettet darin und in uns natürlich. Und ich glaube, die Natur zu beobachten und die Mechanismen in ihr zu verstehen, das ist etwas, was uns unglaublich helfen kann. Habe jetzt auch mit einem Kollegen gesprochen oder mit einem Bekannten, der gesagt hat, er macht so Survival-Wildness-Camps und der hat das auch beschrieben, ne? Nach 6-7 Tagen im Wald, in der Natur, du hast einen anderen Blick auf die Dinge. Du lebst mit der Natur, lernst mit ihr umzugehen, mit ihr zu leben und nicht sie zu unterwerfen. So, das ist der Unterschied. Und wenn uns das häufiger gelingt, dann führen wir auch ein glücklicheres Leben, weil wir natürlich im Einklang sind mit den Dingen und nicht gegen sie arbeiten und versuchen, sie zu unterwerfen und sie beherrschbar zu machen.
Und es ist ja genau das Gleiche mit der Angst. Also die kannst du ja auch nicht unterwerfen und sie beherrschbar machen. Das sind unsere Formulierungen ja auch interessant. Du hast eben gesagt, die Angst auflösen. Wir sagen dann manchmal die Angst besiegen oder bezwingen. Geht das überhaupt? Dass die dann, also die wegzumachen, wir wollen die ja wegmachen.
Ja, genau. Das funktioniert nicht. Also man kann die Angst nicht besiegen und auch nicht bezwingen. Also dieses Kämpferische funktioniert nicht, habe ich gelernt. Das im Kampf funktioniert das nicht. Weil du dann irgendwie gegen sie arbeitest und sie eigentlich versuchst wegzuschieben, damit machst du sie nur größer. Also du wirst sie nicht mit Willenskraft irgendwie besiegen können, sondern alles, was eher in das Besänftigende, in das Sanfte hineingeht sozusagen, das wird hilfreich sein.
Aber auch ein, um da nochmal anzuknüpfen, ein Betrachten der Angst. Warum ist sie da? Du hast es ja gerade schon gesagt. Wie zieht sie wieder vorbei? Aber auch vielleicht, was will sie mir sagen? Ne, darüber haben wir auch schon gesprochen. Eine Angst hat ja auch oft eine Funktion. Gibt verschiedene Arten von Angst. Ist es jetzt Furcht oder Angst? Oder ist es so eine diese alles überlagernde Angst? Aber doch zu schauen, auch was will sie mir sagen und ja. wie kann sie mich vielleicht dann auch besser machen? Ne? Wie kann ja. ich mich besser auf Situationen Stimmt. vorbereiten? Was kann ich lernen
letztlich Stimmt.
von?
Ja, ja. Und das ist wirklich so, dass eben, glaube ich, durch diese beobachtende Haltung lernst du oder kannst du vielleicht auch klarer erkennen, was, wie du sagst, was will sie mir sagen? Wo will sie mich vielleicht wachrütteln? Wo habe ich irgendwie geschlafen oder so? Und ich habe dann tatsächlich für mich erkannt, oft, ja, will sie mich schon auch auf wichtige Dinge hinweisen. Irgendwas, was ich im Leben verändern sollte. Es gibt diesen schönen Satz, flipping pain into purpose. Also du kannst sozusagen da, wo es weh tut, da ist oft irgendetwas verborgen, was ein Wert für dich ist. Wo es lohnt, mal genauer hinzuschauen. Weil da kann es sein, dass dein Leben vielleicht gerade nicht übereinstimmt mit diesem Wert, der dir eigentlich total wichtig ist. Und dann zu überlegen, was ist dieser Wert? Und wie kann ich diesem Wert vielleicht gerechter werden in meinem Leben? Was muss ich verändern? Und vielleicht, ja, vielleicht wird es dir gelingen, dadurch die Angst aufzulösen auch. Ja.
Muss das Ziel sein, die aufzulösen? Oder kannst du auch sagen, pass auf, ja, die ist noch da, ich bin da mal drüber gesprungen oder habe da mal hintergeguckt oder habe sie vielleicht sogar an meiner Seite. Wie fühlt sich das für dich an? Überhaupt erstmal, also wir reden jetzt in der Vergangenheit, da war die Angst, du hast dich damit beschäftigt. Inwiefern bestimmt sie heute noch dein Leben?
Viel, viel weniger. Das ist der Punkt. Also deswegen, natürlich kann ich sie nicht ganz und für immer auflösen. Auch da, ich kann es nicht festhalten. Ich kann nicht sagen, jetzt ist die Angst für alle Zeit weg. Aber ich habe das Gefühl, dass ich durch diese Beschäftigung, durch diese Reise, die ich gemacht habe, viel schneller aus Angstgedanken, aus Gedankenschleifen rauskomme, weil ich einfach gelernt habe, eben zum Beispiel in so eine beobachtende Haltung hineinzukommen. Und natürlich, also ich kriege sie nicht ganz aufgelöst. Ich bin immer noch ein Mensch und die Angst ist da. Die Angst ist fest mit dem Menschsein verwachsen. Ich kriege sie nicht ganz weg. Aber ich kann durch diese vielen verschiedenen Techniken oder eben auch durch diese andere Art und Weise, auf sie zu schauen, sie zumindest zeitweise auflösen und einfach mich nicht mehr so sehr von ihr dominieren lassen. Und mein Leben wird dadurch leichter und weniger angstbestimmt. Und es sind sozusagen, es heißt nicht, dass ich mir einreden muss, dass alles gut wird. Das wird es nicht. Es gibt auch einfach viele schlechte Dinge, gerade im Augenblick so. Und ich glaube auch nicht, dass alles gut wird. Aber es gibt viele gute Dinge und ich kann trotzdem ein möglichst angstfreies Leben führen. Und mein Leben wird dadurch besser, glücklicher.
Ein weiterer Begriff, der mir aufgefallen ist, ist das ozeanische Gefühl. Das kannte ich noch nicht. Das hast du im Zusammenhang mit dem Laufen ja. verwendet, dass das beim Laufen entsteht. Erklär das mal.
Ich glaube, das ist ein Begriff von Freud. Das ist entsteht, wenn du das Gefühl hast, das setzt oft nach ein paar Kilometern ein, also nicht oft, es ist, man kann es auch nicht willentlich herbeiführen. Es passiert einfach, dass du das Gefühl hast, du müsstest nie wieder aufhören. Das kann jetzt für immer so weitergehen. Es ist eigentlich ein Gefühl von Zeitlosigkeit. Das entsteht beim Laufen oder wird oft eben auch beschrieben beim Laufen. Und ich habe es selbst auch beim Laufen erlebt. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, das ist so ein Flow-Gefühl. Das hat mit dem Gefühl von Zeitlosigkeit zu tun und mit dem Gefühl von Selbstvergessenheit. Also ich gehe ganz auf in dem, was ich tue. Ich bin im Grunde in dem Augenblick nur noch laufen. Und vergesse mich selbst dabei ein Stück weit. Ich bin verschmolzen mit der Tätigkeit. Und das ist eigentlich, würden manche sagen, der Inbegriff von Glück.
Ja, das Gefühl kenne ich total gut. Ich kannte den Begriff noch nicht, das ozeanische Gefühl, sowas wie Flow oder das Runner's High, habe ich schon mal gehört. Ja. Aber ozeanisches Gefühl beschreibt das sehr gut. Wenn ich an Flow denke, da gibt es ja so einen legendären tschechischen, glaube ich, Wissenschaftler, ne, mit einem ganz unaussprechlichen Namen,
Csikszentmihalyi, ja.
Du kannst es besser. Und wenn ich an so deine Theorie denke, dann habe ich das so in Erinnerung, dass es begünstigt, in so ein Flow-Erleben zu kommen, wenn du eine Herausforderung hast, die schon eine ist, also eine Tätigkeit, die dich herausfordert, die jetzt nicht total Larifari ist, aber deine Fähigkeit auch gut genug ist, um diese Herausforderung zu bewältigen. Also da so diesen Spot zu treffen, sozusagen, wo das zusammenkommt. Es ist eine Herausforderung, es ist schwer, es ist nicht so einfach, nicht so easy, aber ich kann auch ein bisschen was. Und dieses Gefühl dann, ne, zu merken, wow, mir gelingt hier was, das ist so was ich sehr gut immer nachvollziehen konnte im Zusammenhang mit dem Flow-Erleben.
Und ich finde das auch deshalb spannend, weil es für Angst die Definition gibt, die Überschätzung einer bedrohlichen Situation und die Unterschätzung der eigenen Fähigkeiten, diese Situation zu bewältigen. Und im Flow passiert genau das Gegenteil. Du hast das Gefühl, ich habe alles, was ich brauche. meine Fähigkeiten reichen aus, diese Situation zu bewältigen. Es ist eine Aufgabe, aber ich schaff's. Ich kann es schaffen. So, ich habe alles, was es braucht.
Und da ist wieder dieses ins Handeln kommen. Und auch wenn ich vielleicht einem großen Ziel oder was weiß ich, einer Situation, einer blöden gegenüberstehe oder der Angst dann, die damit einhergeht, zu fragen, okay, was kann ich dann vielleicht, wie kann ich meine Fähigkeiten verbessern? Und das ist ja letztlich das, was du auch getan hast auf deiner Reise jetzt, die du in dem Buch beschreibst, deine Fähigkeiten verbessern, damit umzugehen. Wenn wir an Ziele denken, haben wir oft so da irgendwie ein tolles Ziel, was dann mit Zahlen zu tun hat oder so. Das ist eher nochmal eine andere Frage. Was können wir dem vielleicht entgegensetzen? Du redest auch von Werten statt Zielen. Ja, also wie können wir Ziele vielleicht austauschen? Aber oft funktionieren wir ja so in Zielen. Und dann nicht immer sagen, okay, ich muss dahin, ich muss halt, ich muss es haben, ich muss es machen, ich muss es schaffen. Immer wieder zu fragen, was kann ich denn tun oder was muss ich tun, um besser zu werden? Weil das, diese Fähigkeiten, die wir dann uns aneignen auf dem Weg zu einem Ziel, das ist ja das, was bleibt. Das finde ich so wichtig, weil so ein Ziel, das kann ja, entweder wir kommen an, dann ist es weg. Ja, dann ist es verpufft. Wir kommen nicht an, dann ist es auch irgendwie weg. Aber was bleibt denn? Das sind ja diese Fähigkeiten auf dem Weg, die wir erlangen im besten Fall.
Genau. Und ich finde, was du sagst, so dieses einfach mal rausgehen und machen und einfach mal tun, finde ich super wichtig. Gerade wenn du irgendwie mit Angst zu tun hast, weil die Angst versucht ja dich zu, also die Angst lähmt und macht dich passiv und handlungsunfähig oft, ne? Das ist dieses Fight, Flight, Freeze. Also es kann eben auch dazu führen, dass wir erstarren und nichts mehr tun. Oder dass uns dieser innere Kritiker, diese Angststimme in uns sagt so, ach, bringt doch eh nichts, hat doch keinen Sinn, wirst doch ja eh nie ankommen, kannst als Einzelner eh nichts bewegen. Sich davon nicht beeinflussen zu lassen, zu sagen, doch, ich mache jetzt einfach mal. Und dabei entstehen dann wieder Dinge, von denen du vorher gar nicht gewusst hast. Oder Fähigkeiten, von denen du gar nicht geahnt hast, dass du sie hast. Heißt nicht, dass alles möglich ist oder dass du alles können musst, sondern eher einfach mal machen, ausprobieren. So, ich finde, das ist eigentlich eine schöne Lebensmaxime. Einfach mal rausgehen, machen, ausprobieren, ins kalte Wasser springen, mutig sein. Ich finde, immer da, wo ich das gemacht habe, bin ich gut gefahren. Irgendwie ist da immer was Schönes draus entstanden. So.
Zum Beispiel, magst du mal erzählen, was das war?
Es gibt verschiedene Beispiele, aber ich glaube, ne, also ich mache ja zum Beispiel Triathlon. Und da war es eben auch so, dass es natürlich irgendwie am Anfang eine Überwindung ist und wow, schaffe ich das? Kann ich wirklich Triathlon? So, und dann trainierst du ein bisschen und probierst aus und kaufst dir ein Rennrad und fährst und so, ne? Und dann ergibt sich eins aus dem anderen. Und irgendwann machst du es dann und schaffst es. Und das ist irgendwie, genau, das ist schön, so dass in dem Augenblick dann wirklich ein Ziel erreicht zu haben. Aber auch sowas wie, ich beschreibe das in dem Buch auch, dass ich zum Beispiel ich bin eigentlich nie ein Mensch gewesen, der irgendwie gerne zu Demonstrationen gegangen ist, aber dann einfach für mich erkannt habe, eben auch aufgrund von Werten, wo ich erkannt habe, ah, da gibt es Dinge, die mir sehr wichtig sind, dann einfach zu sagen, egal was das jetzt kostet und egal wie lange das dauert, du fährst da jetzt hin und demonstrierst. Das ist dir einfach wichtig, das ist ein wichtiges Anliegen und das machst du jetzt. Und auch wenn es bedeutet, dass du da 10 Stunden durch die Nacht fährst und am nächsten Tag wieder 10 Stunden mit dem Zug zurück und auch wenn das so und so viel Geld kostet, das ist alles egal. Und auch wenn dir die Stimme im Kopf sagt, bringt nichts, mach, also was willst du jetzt da als Einzelner ausrichten? Du fährst da hin und machst das, weil das einfach wichtig ist. Und das war ein unheimlich beglückendes Gefühl, zu merken, ah ja, ich komme hier ins Handeln, bin ja auch Teil von etwas, das gut ist. Natürlich bewirkt das was. Also ich glaube, wir vergessen oft, dass wir Wirkungskraft haben. So, und dass unser Handeln immer, immer etwas bewirkt.
Die Wirkkraft im Außen, die ist ja manchmal nicht direkt sichtbar. Aber was vermutlich ja auch passiert ist durch diese Erfahrung, dass es bei dir wieder was bewirkt hat. Ne? Allein dieses Gefühl und zu merken, so, wow, es hat funktioniert. Es hat sich gut angefühlt.
Ja.
Und dadurch oder daraus vielleicht dann mehr Mut, um sowas wieder zu tun, ne? Oder nochmal in anderer Form.
Genau, ja, absolut. Ich habe das dann häufiger gemacht. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das dann so oft machen würde. Aber ja, immer wieder hingefahren, auch in andere Städte, um zu sehen, ja, hier ist es wichtig, jetzt etwas zu tun und sich für Dinge einzusetzen, die dir wichtig sind.
Du merkst ja dann auch in solchen Momenten, okay, du bist vielleicht nicht sofort am Ziel. Ich meine, das Ziel ist dann ein sehr großes, aber diese Geduld zu haben, zu sagen, okay, ich bin jetzt ein Stück besser geworden. wobei es jetzt beim Demonstrieren ja nicht per se um dich geht, aber am Ende ja dann auch doch auf dein Leben bezogen. Ich bin jetzt hier ein Stück besser. Das ist ja bei sportlichen Sachen, sportlichen Zielen ganz oft so. Also ich kann mich erinnern, ich hatte irgendwann mal die Idee, ich will mit dem Stand-Up-Paddleboard nach Helgoland fahren. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch nicht mal selber so ein Board gehabt. Und dann hatte ich irgendwann eins und dann bin ich auf die Elbe damit. Und die Elbe ist echt ein heftiges Gebiet, so ein Revier zum Paddeln, weil du da ganz viele verschiedene Strömungen hast. Und dann war Hafengeburtstag noch sogar an diesem Tag, wo ich halt drauf war. Und es waren super viele Schiffe und Wellen. Und ey, ich konnte mich kaum auf diesem Board halten. Ich bin immer wieder runtergefallen. Ich hatte aber irgendwie im Kopf die ganze Zeit ist, und das ist vielleicht dann auch eine Erfahrung mit so sportlichen Tätigkeiten, mit sportlichem Training, ich werd besser sein heute Abend. Mhm. So einfach, auch wenn ich 100 Mal runtergefallen bin, morgen werde ich vielleicht nur 90 Mal runterfallen und übermorgen nur noch 80 Mal. So diese Geduld zu haben, zu sagen, okay, das war jetzt ein kleiner Schritt, aber es war ein Schritt.
Und kennst du eigentlich diese, also hast du diese Stimme auch in dir, die dir immer wieder sagt, na, das wird nix, so, das kannst du nicht oder so? Oder hast du die mittlerweile, oder ist die gar nicht so laut bei dir?
Die ist nicht so laut. Ich würde nicht sagen, dass ich angstfrei bin, aber nee, also dieser Glaube an mich selbst, dass ich Dinge schaffen kann, wenn ich dafür sorge, also es liegt ja an mir, dann Dinge zu tun, die dafür notwendig sind, der ist relativ groß, dieser Glaube. Mhm. Das Durchhaltevermögen ist manchmal dann nicht ganz da. Vielleicht ist dann aber auch das Ziel nicht richtig oder nicht das Richtige gewesen oder hat dann nicht den Werten entsprochen, hinter denen ich eigentlich hinterher bin. Nee, aber dieses Gefühl, dieses Vertrauen daran, dass ich mit jedem kleinen Schritt ein bisschen besser werde, wobei besser vielleicht das falsche Wort ist, ne? Ich komme für mich einen Schritt weiter. Mhm. So. Mhm. Das ist ziemlich groß. Das ist aber tatsächlich auch unter anderem auch durch diese Mikroabenteuer ist das nochmal gewachsen. Weil ich die für mich begriffen habe als so ein Bild auch für das Leben. Einfach anzufangen, zu machen, ne, raus und machen, kleine Schritte zu gehen und auch zu sagen, es ist okay, ich mache hier das Beste aus dem, was ich habe, da, wo ich bin, und es ist auch echt richtig gut.
Ja, und ich finde auch, also für mich ist dieses mit dem Nachtzug irgendwo hinfahren und am nächsten Morgen, ich glaube, das hast du ja auch zum Teil gemacht, ne, manchmal, und das finde ich irgendwie oft ein schönes Bild, oder das ist etwas, was ich ganz gerne mache, so, und dann vielleicht auch spontan entscheiden, ja, ich mache das jetzt, ich fahre dahin und bin dann morgen da und ja. Hab dann wieder was mitgenommen oder ja, eine Fähigkeit erlernt oder so.
Wo führt dich deine Angst als nächstes hin? Hast du Ideen? Weil das ist auch so ein Satz, ich habe mal eine Coaching-Ausbildung gemacht, der da sehr präsent war, dieser Satz, wo die Angst ist, da geht's lang. Du hast es eben anders formuliert, aber im Prinzip auch schon gesagt, dass man da mal hingucken kann, immer, wo die Angst ist, dass es manchmal ganz hilfreich ist. Hast du da eine Richtung, in die dich die Angst zieht?
Im Augenblick würde ich sagen, also das Erste, was mir jetzt einfällt, ist natürlich irgendwie die Angst, die sich mit diesem Buch, mit diesem Hinausgehen in die Öffentlichkeit verbindet. Das ist etwas, was mir natürlich Angst macht, sich dem Urteil anderer auszusetzen. Egal, es muss ja nicht mal, also es vielleicht, ne, damit sich irgendwie auch andere damit verbinden können, es ist nicht, muss jetzt nicht unbedingt ein Buch sein. Das ist ja alles, wo du hinausgehst in die Welt und dich irgendwie präsentierst mit einem Gedanken oder mit irgendetwas. Und dann urteilen andere darüber. Und was machst du dann damit? Das macht Angst irgendwie. Oder jetzt auch irgendwie auf eine Bühne zu gehen und das vorzustellen und irgendwie dich, aber das, ich merke einfach, ich muss mich dem aussetzen. Ich muss mich dem stellen. Also es ist auch eine Exposition. Das ist was, womit ich gerade so ein bisschen. Und dann bin ich aber auch so jemand, der dann auch da wieder einfach macht und Dinge plant. Und zum Beispiel jetzt auch für die Buchpremiere habe ich mir vorgenommen, du machst dann auch Musik, du machst dann auch Live-Musik, du stellst dich dann auf die Bühne und singst. So, habe ich lange nicht mehr gemacht, aber ich habe das jetzt angekündigt, das steht jetzt überall, jetzt muss ich es auch machen. So, das hilft auch manchmal, dann einfach zu sagen, ich kündige das jetzt schon mal an. Irgendwann wirst du dann merken, kurz vorher, oh, ich muss das jetzt wirklich machen. Ne, das ist ja bei jedem größeren Projekt, wo man dann, ah ja, okay, ich muss das jetzt auch wirklich machen. Ja, und dann musst du da durch. Und das ist, glaube ich, das ist jetzt gerade das, was mir einfällt, sozusagen dieser Schritt in die Öffentlichkeit und sich irgendwie verletzbar zeigen, ohne zu wissen, was daraus gemacht wird. So, da kommen diese Gedanken, ne? Was bedeutet das dann? Was, wenn jemand irgendwie eine miese Kritik schreibt? Was, wenn jemand irgendwie Fehler findet? Ungenauigkeiten oder so? Was machst du dann? So, und ist dann so. Muss ich dann mit umgehen? Aber ich mach's trotzdem.
Kann ich dir auch tatsächlich nur ermutigen. Also bei Büchern ist es oft so, ich habe auch für mich irgendwann gesagt, ich erhebe jetzt gar nicht für mich auch den Anspruch, dass das jetzt das Buch ist, wo alles stimmt, wo alles passt. Ich glaube, viele Menschen hindert das daran, zum Beispiel ein Buch zu schreiben oder zu veröffentlichen, überhaupt irgendwas zu veröffentlichen. Also ich habe einen guten Freund, der ein hervorragender Fotograf ist, der letztlich daran gescheitert ist, dass er nicht rausgegangen ist und sich richtig gezeigt hat. Der hat bis heute keine Website gebaut. So, und der wollte, dass immer erstmal alles perfekt ist, bevor er dann rausgeht. Und ich habe für mich irgendwann gesagt, hey, ich kann ja nur, also das ist Stand jetzt. Also dieses Buch ist Stand, wo ich es abgegeben habe. Ja, und es kann sein, dass ich morgen schlauer bin, dass mir auch irgendwas auffällt, wo ich sage, hey, sorry, das war vielleicht nicht richtig, aber ich habe es zu dem Zeitpunkt, das war das, was ich nach meinem Gewissen bestmöglich abgeben konnte und wollte. Ja. Und das ist bei Büchern natürlich ein bisschen hart, weil Bücher teilweise dann jahrelang in Regalen stehen und die Leute, die nochmal rausnehmen, sagen, was hat er denn damals geschrieben? Aber für sich zu sagen, so, hey, es ist, was ich gestern entschieden habe oder gemacht habe, das kann ich ja heute auch revidieren.
Mhm. Ja, ja, stimmt, genau.
Aber es ist nicht so einfach natürlich.
Ja, ja, genau, genau. Also es ist genau, du kannst, wichtig ist, dass du es erstmal machst und dich entscheidest und du kannst, wie du sagst, manche Entscheidungen ja dann auch immer noch revidieren. Ja.
Sonst machst du am Ende vielleicht nie was.
Gar nichts, genau. Ja. Ja, ja, genau. Und ich glaube, das kann man ganz gut übertragen, sozusagen auf jedes Abenteuer, auf jede Reise, wo du gedacht hast, vielleicht irgendwann, mal gucken, wenn ich dann soweit bin. Das ist ja auch so eine, man nennt das ja irgendwie auch diese Arrival Fallacy, dass man irgendwie das Gefühl hat, erst wenn ich das und das gemacht habe, den Punkt erreicht, dann geht mein Leben los. Ja. Und wenn ich das geschafft habe, wird aber nicht kommen. Genau.
Das. Ja, und dies bin ich schon bereit dafür. Das ist total was im Abenteuer auch oft einen davon abhalten kann, Dinge zu tun.
Ja.
Ich habe eben von dieser Helgoland-Idee erzählt und jetzt auch gerade nochmal nachgedacht, ja, was war da eine Angst oder eine Sorge vielleicht? Klar, ich wusste nicht, ob ich da ankomme. Das hatte noch nie vorher jemand gemacht, mit so einem Stand-Up-Paddleboard da hinzufahren. Es gab da keine Vorlage oder so. Keine Ahnung, aber ich hatte das Gefühl, dass es geht.
Ja, ja.
Und ich habe natürlich, bin ich da nicht total blauäugig losgepaddelt, sondern ich habe mich schon dann damit auseinandergesetzt. Was muss ich dafür tun? Worauf muss ich achten und so weiter? Aber es bleibt ja immer so ein Rest bleibt. Du weißt ja nicht.
Ja. Natürlich.
Was passiert?
Ja, klar.
Wie Leute reagieren oder was weiß ich, wie der Wind sich dreht. Du weißt es nicht. Und irgendwann musst du sagen, okay, jetzt trotzdem los.
Ja, 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 genau. Und ich finde es spannend, dass es, das betrifft Abenteuer im Außen, wo du rausgehst und Sachen machst und dich Anforderungen stellst. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sozusagen, es gibt auch Abenteuer im Innen. Das ist ja auch was, wo ich auch lange gedacht habe, naja, das kann ich nicht, das mache ich nicht. Also zum Beispiel irgendwie in so ein mehrtägiges Schweigeretreat zu gehen, wo wirklich das Handy aus ist und eigentlich du nicht erreichbar bist und nichts sagst, nicht kommunizierst, sondern wirklich mit dir allein bist. Also nicht ganz allein. Du bist ja in der Gruppe und bekommst auch Anleitungen, aber irgendwie über mehrere Tage diese Reise zu machen in dich hinein, in deine Gedankenwelt. Und dir das mal anzuschauen, finde ich auch ein oft unterschätztes Abenteuer, was glaube ich, also ich kann Leute wirklich nur dazu ermutigen, das zu versuchen, weil es irgendwie, es ist sehr spannend, es ist nicht unbedingt immer schön, kann auch sehr emotional sein, aber du gehst da irgendwie doch verändert draus hervor. Genau, das war mir noch wichtig, weil irgendwie genau das ist es auch etwas, wo ich glaube ich auch, wenn du fragst, so, wo führt mich das als nächstes hin oder so, das ist etwas, wo ich auf jeden Fall noch weitergehen will, mich da noch weiter hineinzubegeben in dieses innere Abenteuer und zu sehen, was ist da eigentlich? Was ist das eigentlich, was auf so einer tieferen Bewusstseinsebene passiert? Da gibt es noch ganz viel zu entdecken.
Oh ja, ja, das verzahnt sich ja auch manchmal. Und ganz oft, wenn du zum Beispiel draußen in der Natur alleine unterwegs bist,
genau,
und da einerseits ein äußeres Abenteuer erlebst, aber ja auch gleichzeitig eine innere Reise durchläufst, weil du in der Natur dich mit dir selber beschäftigen musst, dann in solchen Momenten.
Ja.
Wenn die ganzen Reize, die einen sonst davon abhalten, sich mit sich selber zu beschäftigen, nicht da sind.
Ja.
Das sind dann andere Reize, ja. Aber
ja,
da ist alles nochmal so ein bisschen reduziert auf das, was wirklich zählt, so was wirklich wichtig ist. Und das bist ja auch zum großen Teil du selbst.
Ja.
Und deine,
ja,
dein Kopf, dein Innerstes.
Ja, ja. Und du merkst ja oft, ich weiß nicht, wie es dir geht, bei, wenn du wirklich mal alleine so lange unterwegs bist, aber oft ist es ja so, dass ich merke, ich bin ja gar nicht allein. Also ich bin zwar allein unterwegs, aber irgendwie, da sind wir wieder wahrscheinlich auch bei dieser Naturerfahrung. Ich bin irgendwie doch verbunden. Also bei Meditationsretreats ist es so, dass du dich mit den anderen Menschen um dich herum, obwohl du nie mit ihnen gesprochen hast und nicht weißt, wer sie sind, was sie tun, du fühlst dich mit ihnen sehr, sehr verbunden. Es wächst wirklich eine Verbundenheit. Und du merkst, ja, ich bin hier zwar irgendwie mit mir allein, aber irgendwie auch nicht. Also irgendwie bin ich ja auch verbunden mit allen. Das ist irgendwie auch eine schöne Erfahrung. Ja.
Ja, ein tolles Gefühl, was ich super nachempfinden kann, was aber schwer zu beschreiben ist. Und das ist auch gut so, dass es Dinge gibt, die einfach in Worte nicht zu fassen sind. Aber da hinzukommen und die zu spüren, das ist, glaube ich, sehr wertvoll.
Am ehesten Poesie kann das, glaube ich, dem Ausdruck verleihen, ja. Es ist schwer, in Worte zu fassen.
Das ist ein schönes Schlusswort. Thorsten, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank, ja.
Das war ein schönes Gespräch, hat mich gefreut. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit dem Buch.
Dankeschön, danke. Danke, dass ich hier sein durfte.
Und darüber hinaus ein gelingendes Leben.
Genau.
Herr G. hat Angst und macht sich auf eine Reise durch Philosophie, Wissenschaft und Spiritualität. Das ist der Titel des Buches, das Thorsten geschrieben hat. Und alle Infos dazu, die findet ihr natürlich wie immer in dem Newsletter, der diesen Podcast begleitet, den ihr abonnieren könnt unter christoförster.com/frei-raus. Solltet ihr diese Podcast-Folge nicht in den ersten Tagen nach ihrer Veröffentlichung hören, dann wird der erste Newsletter, den ihr bekommt, möglicherweise nicht der sein, in dem diese Buchempfehlung zu finden ist. Ihr bekommt aber immer in eurem ersten Newsletter unten auch einen Link zu dem Newsletter-Archiv und könnt dort alle Newsletter abrufen, die in den vergangenen Jahren veröffentlicht wurden. Und wenn ihr mal doch eine Information, nach der ihr sucht, nicht findet, schreibt mir einfach eine E-Mail, schickt mir eine Nachricht per WhatsApp auf die Nummer, die ihr auch auf meiner Website findet, unter christoförster.com/frei-raus ist eine Telefonnummer, eine Handynummer verzeichnet, über die ich WhatsApp-Nachrichten empfangen kann. Und ich freue mich, wenn da Kritik kommt, wenn da Lob kommt für den Podcast, wenn Ideen kommen für Themen oder Gesprächsgäste, wenn ihr, wie gesagt, Fragen habt oder einfach was berichten möchtet, was ihr unternommen habt, vielleicht sogar inspiriert von diesem Podcast. Ich wünsche euch eine gute Zeit da draußen und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört zur neuen Folge von Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Love.